Vielen Dank, Herr Ulbert. Es war sehr anschaulich und bildlich, der Vortrag. Gibt es denn gleich im Anschluss Fragen? Ich hätte vielleicht eine. Am Anfang ging es ja darum, dass der Kolonialismus als dominantes kulturelles Phänomen auch außerhalb der Schutzgebiete zu verstehen ist und auch quasi in vorkolonialer Zeit, sagen wir jetzt mal. Und die Beispiele haben das ja auch ganz anschaulich dargestellt. Ich frage mich jetzt nur, also wenn man die Unterschiede, also Sie haben eher die Gemeinsamkeiten dieser kulturellen Produktion dargestellt, wenn man die Unterschiede sieht von vorkolonialer, kolonialer und nachkolonialer Erzählung, ist es dann nicht so, dass vielleicht als, ja, was mir jetzt dabei am meisten hängen geblieben ist, ich würde sagen, die Erzählungen nehmen, je weiter sie fortschreiten, immer mehr an Exotismus und an Bedrohung und Umgang mit Ängsten zu sogar, was man ja eigentlich nicht erwarten dürfte. Man würde ja sagen, je mehr erobert ist, desto mehr Ängste könnten fallen, aber mir kommt es gerade andersrum vor.
Ja, das ist eine, ich glaube, völlig richtige Beobachtung, die auch belegt, dass die Texte nicht nur mit ihrer jeweiligen Zeit getränkt sind, sondern auch mit ihren Vorgeschichten, dass also da so auch eine gewisse Hypothek dann auf dieser Fremdbegegnung lastet. Ich denke, man kann auch tatsächlich sagen, das Szenario verändert sich schon in dem Form, in dem Moment, wo die diese gewaltförmige Auseinandersetzung mit dem Fremden sozusagen die dominante darstellt. Die gibt es natürlich immer, die besteht schon in der Aufteilung der Welt in Besucher und Besuchte, die ja immer eine asymmetrische ist, und die besteht natürlich schon in der ersten Phase des Kolonialismus zu Beginn der Neuzeit. Also auch da gibt es keine unschuldigen Erstkontakte. Nur ist es eben so, dass sich tatsächlich dann, ja, ich würde sagen, eben im späten 19. Jahrhundert die Dominante verschiebt und solche romantischen Formen des in der Schwebe lassens, wie sie bei E.T. Hoffmann noch vorkommen, eben ausgespielt haben. Also das funktioniert dann buchstäblich nicht mehr. Da wiederum ist es ja dann interessant, dass in diesen kolonialen Texten selber so viel Ungesagtes ist. Man spricht über die Wüste, man spricht über den leeren Raum, man spricht aber nicht über den Genozid. Also man kann ihn daran ablesen, dass die Bevölkerung verschwunden ist. Ja.
Zur Energie des Raumgreifens. Also mir kam da die Assoziation nicht nur des Reisens nach Afrika, sondern auch in den Raum, in den Weltraum. Das scheint ein anthropologischer Kontrast zu sein.
Also das Überschießende natürlich, dass man in einen unbegrenzten Raum vorstoßen kann, das kommt, glaube ich, aus dieser, das hat der Ratzel richtig erkannt, aus der Erfahrung des Meeres. Der Weltraum ist dann eine Fortsetzung der Schiffsfahrt mit anderen Mitteln. Wir sagen auch Raumschiff, weil sich da dem Vorwärtsdrang sozusagen nichts in den Weg stellt. Und die Schiffspassage hat ja auch den Vorteil, dass ich da nicht mich mit fremden Menschen auseinandersetzen muss. Ich also Zehntausende von Kilometern friktionslos zurücklegen. Und was ich eben auch auf der Schiffspassage sozusagen als Effekt herstelle, ist diese Verschiebung des Horizonts. Ich gehe natürlich immer in Richtung des Horizonts, versuche ihn zu erreichen. Er verschiebt sich immer weiter. Auch daraus leitet sich sozusagen eine perspektivische Dynamik ab. Der Raum ist natürlich nie zu Ende erobert, ja? Sondern es geht dann, das ist ein tendenziell endloses Geschäft. bei dem sich nur dann irgendwann der Wettlauf um die letzten weißen Flecken auf der Landkarte zwischen den europäischen Kolonialmächten störend bemerkbar macht. Und insofern können diese Abenteuersehnsüchte auch nicht wirklich befriedigt werden. Die müssen sich dann immer neue Nahrung verschaffen. Und zumindest der deutsche Kolonialismus, das kann man ja auch historisch zeigen, war von daher schon kein stabiles Projekt. Das jetzt sagen wir, das sind jetzt so Extensionen des Deutschen Reiches, die dann irgendwann sozusagen in einen Normalzustand überführt werden, sondern eigentlich hat das eine Dynamik der Expansion, die nie zufrieden ist. Und die eben auch dann nach innen natürlich weitergeht, durch den Versuch einer rassischen Kampagne, Homogenisierungskampagne, die dann aber auch sich in der Dynamik zwischen den einzelnen Kolonialländern fortsetzt. Und anfangen tut das Ganze eben auch mit der Verschiebung von Territorien auf der Landkarte. Also Berliner Konferenz 1884, das ist das Verschieben von toten Seelen, wie das bei Gogol heißen würde, eben auf der Landkarte. Ganze riesige Territorien werden allein nach der kartografischen Logik sozusagen hin und her geschoben. Und das sind Spuren, wenn man jetzt fragt, also woran können wir das ja alles Geschichte, das kann man beim oberflächlichen Blick auf den Globus schon ablesen, diese mit der Linie gezogenen Staatsgrenzen sind natürlich verkörperte, geronnene kartografische Machtfantasien.
Es gab ja so vereinzelte Beispiele, wo etwa Kolonialoffiziere, die noch im Maji-Maji-Krieg reihenweise Leute aus den Brücken abgebrannt haben und dann später Christen wurden. Haben Sie da Beispiele in der Kolonialliteratur, dass Leute da geschrieben haben, zuerst nochmal mit einem sehr massiv kolonialen Krieg, und weiter nachher sich das aber in der Gruppe drin ist oder verändert hat?
Also solche Konversionsgeschichten aus der Zeit sind relativ selten, jedenfalls selten publiziert. Also wir kennen natürlich Uwe Timms Morenga, wo da versucht wird, diese Linie sozusagen umzukehren und zu sagen, es ist auch möglich, sich in diesem Verband anders zu verhalten und etwas dazuzulernen. Wo solche Konflikte aktenkundig werden, ist zum Beispiel in der Mischehendebatte. Also da ist es relativ häufig so, dass es auch, da werden Texte produziert, das geht vor deutsche Gerichte, da sagen dann die Betroffenen, ja, es handelt sich eben bei den Kolonialsubjekten letztlich um deutsche Staatsbürger, die dürfen nicht diskriminiert werden. Da geraten dann zwei unterschiedliche Prinzipien innerhalb der kolonialen Logik miteinander in Konflikt. Da ist klar, der praktizierte Rassismus lässt sich eigentlich nicht in eine Rechtsförmigkeit überführen. An diesem Punkt sind sehr viele massive Formen des Protests aktenkundig geworden, aufgrund einfach der Betroffenen, die dann sagen, ja, meine Frau ist eben, ich beantrage ihre Anerkennung als deutsche Staatsbürgerin das passt natürlich nicht zu diesen Vermischungsängsten und Hybriditätsängsten, die da die offizielle Biopolitik sozusagen prägten. Und diese Geschichten ließen sich auch nicht unterdrücken. Die waren Teil einer großen öffentlichen Debatte. An dem Punkt artikuliert sich dann natürlich auch eine gewisse Dissidenz zum kolonialen Projekt im Ganzen. Aber das kommt dann eben nicht aus dieser aus diesen Konversionserlebnissen von Offizieren heraus, sondern einfach aus aus der jeweiligen lebensgeschichtlichen Situation.
Ja, ich würde gerne mal auf den Punkt vorher zurückkommen, die Frage nach Begehr, das nie befriedigt wird und eigentlich das Zunehmen an den statistischen Blicken, die noch weniger gebrochen sind wie früher. Wenn man jetzt mal die Raumfahrt vielleicht weglässt, weil da ist zumindest auch immer auf der Suche nach Leben noch keins gefunden worden, man beschränkt sich auf den Globus, dann auf die Erde, dann sagt man ja schon, okay, so im Zeitalter der heutigen Globalisierung, die natürlich früher schon begonnen hat, Zeit und Raum extrem geschrumpft. Man kennt eigentlich alles. Wie gestaltet sich dann diese Suche und dieses Begehren nach Exotik? Gerade heute, wo ja auch sowas wie Hybridität eher hip ist. Also da ist da nicht dann doch ein Bruch oder gibt es da andere Formen der Suche nach Exotik?
Das ist ja das Widersprüchliche. Wir kennen alle die manifesten Formen von Angst vor dem Fremden, Angst vor Überfremdung, Angst vor Einflüssen, die wir nicht kontrollieren können und den Barrieren, die dagegen errichtet werden. Andererseits erleben wir auch das gegenteilige Phänomen einer permanenten Produktion von Fremdheit. Wir können gar nicht genug Fremdheit produzieren. Das meint dieser Satz, das Fremde ist die kulturelle Ressource der Moderne schlechthin. Europa ist zivilisatorisch sehr gut gefahren damit, dass es immer wieder auch seine eigenen Traditionen sozusagen verfremdet hat, dass es Energien der Verfremdung assimilieren und inkorporieren konnte. Und jetzt haben wir sozusagen eine Ressourcenknappheit in puncto Fremdheit. Es wird immer schwieriger, das berührt dann auch den zweiten Teil dieser Reihe, die Praxis des Tourismus, die ja auch angetrieben ist von der Sehnsucht, nicht nur das zu finden, was schon im Reiseführer steht, sondern das Fremde zu finden. Das Fremde ist aber etwas, was ich nicht wollen kann. Wenn ich es will, dann weiß ich schon, was mich erwartet und dann ist es nicht mehr fremd. Und deswegen wird es immer schwieriger, noch authentische Formen von Fremderfahrung zu erleben und deswegen sind immer mehr kulturelle Energien darauf gerichtet, diesen Bereich sozusagen quasi industriell zu bearbeiten und Fremdheitserfahrung für möglichst viele vorzuhalten, so paradox das klingt. Genau das ist die tiefe Widersprüchlichkeit dieses Phänomens. Man kann es nicht wollen und will es trotzdem. Und einerseits Abstoßung, andererseits Anziehungskraft. Wichtig daran ist eben, dass wir, das muss man sich immer wieder klar machen, dieses Etikett Fremdheit nicht an irgendetwas substanziell anheften dürfen. Es gibt keine fremde Region, es gibt auch keine fremden Menschen. Fremd ist allein die Beziehung, die zwischen zwei Menschen existiert. Also das dazwischen konstituiert die Fremdheit. Nicht die anderen sind fremd, sondern erst in der Interaktion entsteht etwas, was wir dann als Fremdheit erleben.
Da haben wir noch eine Frage.
Zwei Fragen, wobei ich erst nach dem Künstlerbeispiel anhängen. Ein dritter Schauplatz ist Hagenbeck Zwischendeck. Ich habe mir überlegt, kann man nicht insgesamt sagen, für die deutsche Literatur, der dritte Schauplatz ist Deutschland. Das heißt, natürlich gibt es die Kolonialromane, aus dem Fonds Populär, für einen Grip und so, die spielen in den Familien. Wenn man aber die klassische höhere Literatur anguckt, die spielt natürlich nicht dort, aber ignoriert nicht auch das Thema, sondern zeigt die Rückwirkungen des Kolonialismus in Deutschland. Durch die Juden, die dort waren und zurückkommen und dann reden mit ihren kolonialen Erfahrungen, die in Deutschland wieder zurückkommen. Mir fallen da vor allen Dingen Texte von Willem Pabe ein. Einer der Werfe, zum Beispiel haben sie genannt, der kommt wunderbar bei den Grundsätzen, den Schermann Kell, dann die Figuren, die in Afrika als Kolonisatoren tätig waren und zurückkommen und wieder zurückfinden. Also das wäre die Frage, ob sie mit diese Differenz mitmachen würden, einmal die Möglichkeit, etwas populärere Literatur, andererseits die höhere Literatur. Und die zweite ganz kurze Frage bezieht sich auf den schon angesprochenen Tim. Ihre drei Schauplätze hatten immer auch etwas Repräsentatives, also das war etwas stellvertretend für eine Tendenz. Ist Publikum repräsentativ oder ist das ein Einzelfall, wo man sagen muss, der hat sich eben dafür interessiert? Das hat ja nichts mit dem Jubiläum bei ihm zu tun. Oder steht der stellvertretend für eine Richtung?
Ja, ich fange mal mit dem letzten an. Er ist repräsentativ, aber ist eindeutig seiner Zeit voraus gewesen, um mindestens 15 Jahre, würde ich sagen. Das ist vielleicht auch dann die Tragik dieses Buches, dass es eben als Einzelfall eines Einzeltäters wahrgenommen wurde. Was will der da eigentlich mit diesem alten Zeug? Und es hat dann noch, Uwe Timm hat dann noch einen Band nachgelegt, die deutschen Kolonien mit sehr vielen Fotodokumenten, hat dann eigentlich nur Interesse von der falschen Seite bekommen, die dann also sagt, ah, wunderbar, ein Prachtband zu den deutschen Kolonien, das haben wir doch schon lange gebraucht. Jetzt gibt es natürlich dann eine ganze Reihe von Initiativen, fast sogar so eine Art soziale Bewegung, die in diese Richtung geht. Zum Teil auch angeregt eben durch postkoloniale Theorien und Debatten in anderen Kulturräumen. Das ging natürlich in den USA schon sehr viel früher los, dass eben auch die Geschichte der Afro-Germans und ähnliche Themen aufgearbeitet wurde und kam dann sozusagen über Bande zurück, sodass Uwe Timm jetzt einen Kontext hat, den er, als er das Buch geschrieben hat, eben noch nicht hatte. Insofern wäre es eigentlich zu erwarten, dass auch da sozusagen nochmal eine neue Lektüre jetzt ansetzt und man sagt, ja, eigentlich ist das jetzt erst oder nochmal auf eine neue Weise interessant, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen, das sich wirklich für also maßstabsetzende auch in der, man kann sich über Einzelheiten im Umgang mit Dokumenten und so weiter dann immer streiten, aber die Art des Projekts finde ich also wirklich vorbildlich. Zu Ihrer ersten Frage, das ist zum Teil richtig, die Beobachtung, dass sich natürlich die sogenannte höhere Literatur da nicht allzu sehr exponiert hat in den Vorortschauplätzen. Allerdings war diese Trennung jetzt in Populär- und Hochliteratur gerade in dieser Phase am wenigsten stark, wenn man überhaupt die deutsche Kulturgeschichte betrachtet. Ein wichtiges Medium waren etwa diese ganzen Familienzeitschriften, die Gartenlaube, über Land und Meer. Also die hatten ja dann eben auch geografische Titel. Geografie war ein Popularisierungsphänomen. In diesen Organen sind dann auch etwa die ganzen Fontane-Romane in den 1890er Jahren erst publiziert worden. Und zwar seit an seit mit Berichten aus der Fremde, mit Expeditionsberichten aus Afrika. Man muss sich das wirklich als einen kulturellen Gemischtwarenladen vorstellen. Das heißt eben auch, dass entsprechende kleine Anspielungen, etwa der Chinese bei Fontane, wenn ich den Kontext dieser Familienblätter dazu denke, in dem diese Exotik eben ihren Resonanzraum hat, dann verstärkt das natürlich die Bedeutung solcher Motive viel mehr, als wenn ich jetzt den Fontane in seiner Werkausgabe lese. Da hat das natürlich kein Echo, ja? Aber das ist wie eine kleine Spieluhr, ganz kleines Motiv, da huscht ein Chinese durchs Bild. Oder im Stechlin ist von unserem Ärger in den Äquatorialzonen die Rede. Das ist schon deutlich eben eine Anspielung auf die koloniale Situation. 1897 ist das Buch erschienen. Eben das ist wie eine kleine Spieluhr. Wenn ich die an das geeignete Resonanzmedium hier dran halte, dann tönt das anders. Und es tönte damals anders, weil diese Romane eben ihr Lesepublikum in diesen Familienzeitschriften hatten. Übrigens auch ein wichtiges Verbreitungsmedium, die Familien- oder Gesellschaftsspiele. Ein Spiel um Kamerun beispielsweise, Würfelspiel, bei dem man dann eben mit den verschiedenen Häuptlingen paktieren konnte oder auch welche rauswerfen konnte. Auch das ist eine Form des Raumgewinns. Ja, das sind Territorialspiele, bei denen man anderen Raum wegschnappt und Gebiete entleert und sozusagen für das Reich Fortschritte macht in Afrika. Und das lag 1885 unterm Gabentisch. Otto Meyer Verlag Ravensburg. Also das sind auch das sind Kontinuitäten. Ja.
War das auch auf den ersten Teil noch genug?
Hm?
Ja. Gibt es noch weitere Fragen?
Würden Sie Humboldts Reise auch diesen kolonialen Aspekt unterstellen, sage ich mal, oder interpretieren?
Es ist war ja so stark gegen ja. Ja, es gibt natürlich auch, Kolonialismus ist kein einsträngiges Projekt, da gibt es auch verschiedene Modelle. Es gibt Modelle, die auf Integration setzen, es gibt Modelle, die auf Extermination setzen. Es ist in diesem Herbst ein viel beachteter Roman erschienen von Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt, der wie bei einst bei Plutarch zwei parallele Biografien erzählt. Diejenige Alexander von Humboldts und diejenige des Mathematikers Gauss. Und dieser Begriff der Vermessung der Welt kommt dem wissenschaftlichen Projekt Humboldts nahe. Er zeigt aber auch, indem er diesen Begriff der Vermessung auskostet, dass das eine hybride Allmachtsfantasie natürlich auch ist, eine vermessene Angelegenheit. Und es ist natürlich nicht der rassistische Kolonialismus, es ist der Kolonialismus mit dem Sextanten in der Hand, der den Raum beugt und unterordnet einem bestimmten Interesse, einer bestimmten Bemächtigungsform. Nichtsdestotrotz, auch das ist eine ambivalente Geschichte, wir verdanken Humboldt viele wichtige und wertvolle Erkenntnisse auch über die mittel- und südamerikanischen indigenen Kulturen, über ihre Formen der Zeitrechnung, über vieles andere. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Es gibt von Walter Benjamin den bedenkenswerten Satz: Es ist kein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Also da geht beides Hand in Hand. Das sind Erkenntnisse, die wir sonst vermutlich nicht mehr hätten, die aber auch in einem durchaus kolonialen Rahmen stehen. Und diese Tateinheit findet man sehr häufig. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die sehr ausführliche und quellenintensive Ethnographie, die bei den nordamerikanischen Indianervölkern gemacht wurde, die lief parallel mit den Eisenbahn- und Vermessungstracks in Richtung Westen. Teil dieser, da gab es drei Pioniertrupps, die von St. Louis aus losgezogen sind, um die Bahnschneise Richtung Westen festzulegen. An einem dieser Tracks hat sich ein deutscher Schriftsteller namens Balduin Möllhausen beteiligt, der im 19. Jahrhundert sehr populär war, heute vergessen ist. Und das war der Materiallieferant für die Wildwestromane Karl Mays. Old Shatterhand ist ja auch ein Vermessungsingenieur, der bei der Eisenbahn arbeitet. Und Teil dieses Vermessungsprojekts, wieder dieser Begriff der Vermessung, war natürlich zu eruieren, wo stoßen wir mit der Eisenbahnlinie auf Widerstände, etwa in Form von Gebirgszügen, und wo in Form von widerspenstigen Indianern. Und die ethnografische Datenerhebung geschieht schon im Modus des Verschwindens der Indianerstämme. Je weiter die Eisenbahn das Land durchkämmt, umso mehr wird das Land von seinen Einwohnern entvölkert, die dann natürlich in diesem Moment des Verschwindens interessant werden als ethnografische Studienobjekte. Man hält etwas fest mit der einen Hand, das man gleichzeitig mit der anderen Hand auslöscht.
Noch eine letzte Frage.
Ein kleiner Hinweis, und zwar zum Thema koloniale Literatur, wollte ich noch ein bisschen Lokalkolonie einfügen und auf dieses Buch hinweisen: Werden und Sterben, ein Traum aus Deutsch-Ostafrika. geschrieben vom Sohn des ehemaligen Freiburger Oberbürgermeisters, Wilhelm Winterbach heißt hier der Autor, über seine Ergebnisse in der deutschen Republik aus Afrika autobiografisch verarbeitet. Und da kann man also alle Anschauungen, die da so zum Thema relevant sind, also wiederfinden. Mhm. Also auch diese Paradoxien, der Paternalismus, Kolonialrassismus, ja. Naturschilderungen, Jagderlebnisse.
Ja, vielen Dank.
Ja. Ja, ich bedanke mich auch für die kulturgeschichtliche Reise und für Ihr Interesse. Ich möchte noch auf zwei Sachen hinweisen. Das eine ist, in diesem Heft der IZ3W, die hier vorne auch dann noch zur Ansicht ausliegt, ist auch ein Artikel von Alexander Honold zum Thema Afrika in Berlin, ein Stadtviertel als postkolonialer Gedächtnisbaum. Also ist erschienen im Rahmen der Reihe Deutscher Kolonialismus in Afrika, zu dem es auch zwei spezielle Hefte da gibt. Nun möchte ich noch auf den nächsten Vortrag hinweisen von Herrn Professor Kluge. Der ist nächsten Donnerstag am 15.12. Und stellt die Organisation Ärzte für die Dritte Welt vor. Der Vortrag wird nicht hier stattfinden, sondern ausnahmsweise im KG3, also einfach dadurch. Und dort im ersten Stock im Raum 3118. Vielen Dank für Ihr Interesse.